Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe mir gedacht, bevor ich mit meinem Thema loslege und weil ich es gerade so unfassbar cool finde, zeige ich mein aktuelles Lieblingsfeature von Windows 10. Wer hat das schon mal ausprobiert? Windows Hello? Okay, dann ist vielleicht ganz interessant. Ich habe hier ein Gerät, das eine Hello-Kamera hat und deswegen sagt es gerade der Lockscreen Looking for You. Und wenn ich jetzt, hoffentlich funktioniert es, wenn ich jetzt hier näher rantrete, werde ich sofort entsperrt, ohne dass ich dafür was tun muss. Ich finde das relativ cool. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen, bevor es richtig losgeht. Ja, jetzt aber. Skalierbare Enterprise-Architekturen für Universal Windows Platform Apps. Zum Hintergrund, die Ann-Kathrin hat schon gesagt, ich beschäftige mich bei MediaLesson mit dem Thema App-Entwicklung sehr, sehr intensiv als Architekt und auch als Konzepter. Nicht mehr so sehr als Programmierer. Das habe ich A, offiziell nie gelernt und B, haben wir da im Team Leute, die das dramatisch besser können wie ich. Aber ich kümmere mich darum, diese App so von Architektur her zu strukturieren, dass wir die leicht weiterentwickeln können und erweitern können. Darum soll es heute gehen. Kurze Agenda. Ich stelle kurz vor, was eigentlich die Architekturziele sind, wenn wir in der App-Welt unterwegs sind. Und dann geht es an die Bausteine, die wir brauchen, um möglichst skalierbare Anwendungen zu bauen. Das sind einmal die Portable Class Libraries. Ich zeige so ein bisschen Referenzprojektaufbau, wie wir bei uns die Projekte strukturieren. Gehe natürlich auf MVVM als eines der zentralen Architekturmuster ein. Wir kümmern uns ein bisschen um Data Binding, schauen uns MVM Lite an, Inversion of Control, Dependency Injection, das Repository Pattern, das auch in Apps relativ sinnvoll einzusetzen ist und dann nochmal ein bisschen Advanced Data Binding, je nachdem, wie weit wir kommen. Für mich in zweierlei Hinsicht heute ein besonderer Talk. A, werde ich fast kein UI zeigen, das ist sehr ungewöhnlich für meine Verhältnisse. Und zweitens habe ich hier ein Gerät mit einem amerikanischen Tastaturlayout. Das heißt, die Live-Coding wird gleich interessant werden. Okay, steigen wir mal ein mit und nehmen mal diesen Talk-Titel, der ziemlich lang und ziemlich sperrig ist, ein bisschen auseinander. Warum wir uns überhaupt für das Thema interessieren sollen. Warum machen wir Architektur? Ist eigentlich relativ simpel. Vor 5, 6 Jahren, als es die Mix in Las Vegas noch gab, habe ich dazu einen ganz interessanten Talk gehört, wo das Argument war, naja, wenn wir ein Haus bauen oder eine Maschine bauen, dann machen wir auch erstmal einen Plan und da gibt es ja auch Architekten und meistens dauert es länger, diesen Plan zu machen, als das tatsächliche Bau des Hauses. Und so ist es eigentlich bei Software auch. Software kann gerade im Unternehmensbereich extrem komplex werden und da lohnt es sich dann schon, erstmal ein bisschen drüber nachzudenken, wie mache ich es, bevor ich es angehe. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden sein, auch wenn vielleicht kein Architekt in jedem Team ist. Da ich relativ viel Reviews in anderen Unternehmen mache von Anwendungen, weiß ich aber, dass das einer der am meisten vernachlässigsten Bereiche dann ist, wenn man sich solchen Code dann anschaut. Was hilft uns dabei? Architekturmuster schauen wir uns nachher an. Und wenn wir alles richtig machen, schaffen wir es, eine Anwendung zu bauen, die in sich so modular strukturiert ist, dass es relativ einfach ist, diese Anwendung zu erweitern, entweder durch neue Features oder auf neue Plattformen, um dann diese Anwendung wachsen zu lassen, ohne dass wir uns alte Features, alte Funktionen dadurch kaputt machen. Das ist ja der Klassiker, ich baue ein neues Feature ein und was schon funktioniert hat, funktioniert dann plötzlich nicht mehr, weil die einzelnen Module vielleicht nicht bestmöglich voneinander isoliert sind. Enterprise. Was ist das besonders an Enterprise? Naja, wenn wir Anwendungen in Unternehmen bauen, die Geschäftsprozesse typischerweise abbilden, dann gibt es ein paar besondere Anforderungen, die sich vielleicht davon unterscheiden, wie wenn wir eine App für uns selber bauen würden oder eine App, die einfach als Consumer-App in den Store geht und dann von allen runtergeladen wird. Wenn ich eine App für mich selber baue, dann habe ich alles im Griff, dann weiß ich, was ich vorhabe. Da muss ich wenig Rücksicht auf Abhängigkeiten im Unternehmen nehmen und das ist hier jetzt ein bisschen einfach anders. Wenn wir Enterprise-Anwendungen bauen, dann müssen wir schauen, dass wir eine größtmögliche Vereinfachung von dem Code erreichen. Warum? Wenn wir das schaffen, dass der vereinfacht ist, dann können wir leicht skalieren, was die Teams angeht. Wir wollen neue Entwickler dazu nehmen, wir wollen, dass das ganze Konstrukt wächst. Wenn das sehr, sehr komplex und sehr, sehr proprietär von der Architektur ist, ist das schwierig. Wir wollen maximale Flexibilität haben, wir wollen uns in alle Richtungen bewegen können und wir wollen diesen Code wartbar halten. Anders wie vielleicht bei einem Spiel oder einer kleinen App, die halt mal gebaut wird und irgendwie nach einem Jahr vielleicht mal ein Update bekommt, sind solche Line-of-Business-Anwendungen im permanenten Fluss, müssen permanent weiterentwickelt werden, die Teams wechseln da müssen saubere Übergaben gemacht werden. Wir wollen wiederverwendbar sein. Wenn wir eine Geschäftsanwendung bauen, dann besteht die meistens aus ganz, ganz vielen Masken und Listen und Detailseiten, die relativ ähnlich zueinander sind, die sich vielleicht nur durch Fachlichkeiten unterscheiden. Und es geht also auch darum, unsere Anwendung so zu strukturieren, dass wir einen möglichst generischen Ansatz haben in der Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, in der Art und Weise, wie wir bestimmte Aspekte wie Validierung oder auch die Darstellung der Oberfläche dann behandeln. Ja, und letztlich wollen wir uns maximal entkoppeln von konkreten Technologien. Gerade im mobilen Bereich, im App-Bereich ist es so, dass sich die Plattformen extrem schnell entwickeln. Das heißt, wir wissen nicht, wo wir im halben Jahr stehen, was dann die gefragteste Plattform sein wird. Da sollten wir uns möglichst alles offen halten. Ja, skalieren. Skalierbare Enterprise-Architekturen über mehrere Achsen. Klar, es gibt den Anwender und irgendwann gibt es vielleicht mal viele Anwender. Das heißt, die App sollte auch mit vielen Anwendern klarkommen können und unterschiedlichen Anwendertypen. Wir wollen skalieren über Plattformen. Auch wir können uns leider vielleicht heute nicht mehr erlauben, nur noch Windows zu adressieren. Wir bauen bei uns im Unternehmen zum Beispiel mit Xamarin für die verschiedensten Mobilplattformen. Das muss möglich sein, da muss der Code dafür vorbereitet sein, ohne dass ich alles nochmal neu schreiben muss. Wir wollen funktional skalieren können, neue Features einbauen, neue Geschäftsprozesse integrieren. Wir wollen mit vielen verschiedenen Entwicklern arbeiten können. Das heißt, wir wollen eine minimale Einarbeitungszeit, wenn neue Entwickler ins Team kommen. Die sollen möglichst schnell produktiv werden. Und wir wollen, das klingt jetzt komisch, auch natürlich irgendwie global werden können mit der App. Das heißt, wir müssen eventuell verschiedene Sicherheitskonzepte, verschiedene APIs vereinbaren können in unserer App. Ja, schauen wir uns mal die Bausteine an, die wir brauchen, damit wir überhaupt die Chance haben, dieses Ziel zu erreichen. Eins der fundamentalsten sind die Portable Class Libraries, PCL. Das ist ein eigener Projekttyp in Visual Studio, mit dem ich C-Sharp-Code schreiben kann, der mehrere Laufzeitumgebungen adressiert. Das heißt, ich kann diese Bibliotheken, die ich mit den PCL-Templates baue, zum Beispiel gleichzeitig in der WPF-Anwendung, in einer UWP-App und vielleicht auch in der Xamarin-iPad-Anwendung einsetzen. Das ist super interessant, wenn ich alte Anwendungen migriere, alte Geschäftsanwendungen, die vielleicht sogar noch auf Windows Forms laufen. Da kann ich jetzt sukzessive anfangen, meine Geschäftslogik, meine Datenhaltung in diese PCLs zu migrieren, um dann sukzessive moderne Oberflächen drüber zu ziehen, zum Beispiel ein UWP-Frontend oder auch mit Xamarin. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben die .NET Base Class Library, die BCL, in der alle Basistypen deklariert werden. Da sind Listen drin, Diagnose, I.O., Language Integrated Query, Link ist drin. Also alles, was so den Kern von .NET ausmacht. Und es gibt dann verschiedene Subsets, die mit verschiedenen Versionen und Ausschnitten von dieser PCL arbeiten. Es gibt das UWP-Subset, natürlich gibt es ein .NET-Subset, es gibt auch ein Mono-Subset, mit dem Xamarin arbeitet. Die decken sich in größten Teilen aber eben nicht vollständig in der Art und Weise, wie sie die Base-Class-Library implementieren. Und was die PCL jetzt macht, ist, je nachdem, wie ich die PCL konfiguriere, wenn ich das Projekt anlege, bildet sie mir daraus eine Schnittmenge. Und das ist dann der Raum, die API an Möglichkeiten, die ich verwenden kann in meiner PCL. Wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, eigener Projekttyp in Visual Studio, in dem ich hier diese Class Library Portable auswählen kann. Und wenn ich dieses Projekt erstelle, muss ich dann eine wichtige Entscheidung treffen, nämlich wie soll meine Schnittmenge aussehen. Und je nachdem, welche Häkchen ich hier setze, kann ich unterschiedliche Funktionalitäten der BCL in meiner PCL dann tatsächlich einsetzen. Man sieht hier schon, wenn ich Xamarin installiert habe, gibt es auch die als Häkchen, dann ist es eben die Mono-Version der BCL, die ich adressieren kann und das als Zielplattform dann auswählen kann. Ja, was packe ich denn in so eine PCL dann alles rein? Was, glaube ich, relativ logisch ist, ist, dass ich da keine Benutzeroberfläche reinpacke, weil das ist ja gerade der Idee einer Portable Class Library, dass ich mich versuche, von der Plattform so weit wie möglich zu abstrahieren. Das heißt, in so eine PCL kommt typischerweise die gesamte kleinseitige Geschäftslogik meiner Anwendung rein. Das ist nichts, was mit Plattformen zu tun hat typischerweise. Da kommt alles, was mit der Datenhaltung zu tun hat, rein. Also das Laden der Daten von einem Server, das Caching, das lokale Zwischenspeichern, Validierung, all solche Dinge kann ich in eine PCL reinpacken. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen Consumer und Enterprise. In der Consumer-Welt, wenn ich jetzt zum Beispiel an so eine App wie Zalando denke, die haben einen relativ kleinen Anteil an Geschäftslogik. Das heißt, der potenzielle Nutzen, den ich habe, alles in diese PCLs auszulagern, der ja auch zu einem Preis, über den rede ich gleich noch, kommt, ist relativ gering, weil der Anteil einfach an Geschäftslogik klein ist bei Consumer-Apps. Bei Geschäftsanwendungen, bei Enterprise-Apps sieht es typischerweise anders aus. Da haben wir viel, viel mehr Validierung, da haben wir viel, viel höhere Anforderungen an Offline-Verfügbarkeit. Da lohnt sich das. Da kann es mir passieren, dass ich am Ende 70-80% meines tatsächlichen Quellcodes in der PCL liegen habe, damit plattformneutral bin und auch nicht mehr neu anfassen muss, wenn ich auf eine andere Plattform gehe und nur noch 20% in dem lokalen Plattformprojekt. Schauen wir uns ein bisschen die Vor- und Nachteile an. Vorteil ist klar, der Code wird in einem Projekt erstellt, kann natürlich in dem Projekt auch wunderbar getestet werden und dann direkt 1:1 die DLL in verschiedenen Plattformen ausgeführt werden. Relativ offensichtlich. Was auch sehr, sehr schön ist, wenn ich Refactoring-Operationen durchführe auf einer PCL, dann wirkt sich das automatisch auch in alle damit verbundenen Plattformprojekte aus. Also Refactoring funktioniert da auch über Plattform- und Projektgrenzen hinweg. Nachteil natürlich, ich kann keine plattformspezifischen Bibliotheken nutzen. Bei der Benutzeroberfläche ist das, glaube ich, relativ klar, dass das so ist und macht auch viel Sinn und das können wir akzeptieren, das wollen wir im Zweifel auch gar nicht wiederverwenden. Wo es ein bisschen anstrengend wird, sind es bei anderen Plattform-APIs. Also sowas wie zum Beispiel das Speichern auf dem Gerät von Daten, sowas wie ein Local Storage Service. Das sind Dinge, die muss ich dann plattformspezifisch implementieren, weil die sich natürlich unterscheiden. Auf einem iPad oder auf iOS werden Daten anders persistiert wie auf einem Windows-Tablet. Das muss mir klar sein. Und dafür gibt es auch ein Modell, wie ich das dann über Interfaces wieder in meine Portable Class Library reinreichen kann. Ich persönlich bin eigentlich der Meinung, dass dieser vermeintliche Nachteil sogar ein Vorteil sein kann, weil es mich nämlich zu was zwingt als Entwickler. Ich muss mir nämlich von vornherein Gedanken drüber machen, ob ich eins der Grundprinzipien von guter Softwareentwicklung, Separation of Concerns, sauber adressiere in meinem Code. Weil wenn ich das nicht tue, wenn ich anfange, Dinge zu vermischen, dann funktioniert das natürlich nicht mehr mit der PCL, dann komme ich in Probleme. Insofern ist die PCL gerade für unerfahrene Entwickler eine ganz gute Chance, da gleich auf dem richtigen Fuß in das Thema zu starten. Wie sieht dann so eine PCL-Architektur aus? Das ist jetzt ein Beispiel, in dem ich zeige, dass wir also mehrere Plattformen konnektiert haben. Wir haben also oben irgendwo ein PCL-Projekt oder mehrere PCL-Projekte natürlich, wenn es etwas komplexer wird. Und haben dann verschiedene plattformspezifische Projekte, die dieses PCL-Projekt referenzieren. Ganz normal als Referenz, wie eine Standard-DLL auch. In diesen Plattformprojekten habe ich typischerweise natürlich meine Oberfläche irgendwo drin, in UWP als XAML. WPF natürlich auch. Und ich habe einen Application Layer, in dem es um die konkreten Plattform-APIs geht. Also Ansprechen der Kamera, lokale Speichern, GPS, was auch immer nötig ist. Und dann haben wir oben in der PCL unsere Geschäftslogik, vielleicht noch Datenzugriff und irgendwelche Services, die da nötig sind, um diese Logik laufen zu lassen. Und jetzt gibt es bestimmte Funktionalitäten, die die Geschäftslogik braucht, die aber plattformspezifisch sind. Also Paradebeispiel ist wieder Caching. Ich möchte irgendwie die Geschäftslogik sagen, okay, dieses Stückchen Daten möchte ich speichern, damit, wenn ich offline bin, ich das wieder verwenden kann. Wie kommt das jetzt da hoch? Das kommt da hoch über Interfaces. Das heißt, es gibt vielleicht oben drüben im Service Layer ein Interface für einen iLocal Storage Service. Ein Interface, das also Speichern und Schreiben von Dateien im lokalen Dateisystem bereitstellt. Dieses Interface reiche ich mir in meinen Geschäftslayer rein und kann das ganz normal verwenden. Und die Implementierung für dieses Interface liegt jetzt hier unten im Application Layer. Und per Dependency Injection wird diese Implementierung nach oben, zum Beispiel in ViewModels oder in andere Services reingereicht und kann dadurch in einem plattformunabhängigen Code genutzt werden. Das heißt, hier unten gibt es im Wesentlichen immer zwei Dinge. Es gibt einmal Oberfläche und es gibt Implementierung von plattformspezifischen Interfaces, die oben in der Geschäftslogik dann genutzt werden. Darüber schaffen wir es in der Regel, diesen Teil hier unten relativ minimal zu halten, weil diese plattformspezifischen Services, die baut man einmal und kann es in vielen Apps natürlich wiederverwenden, wenn man es entsprechend generisch macht und hier oben ist dann die eigentliche projektspezifische Action drin. Ja, wie fühlt sich das an? Jetzt probiere ich mal, ob ich meine erste Demo hier hinbekomme. So, duplizieren. Ja, da sind wir schon, das hat geklappt. Legen wir mal ein neues Projekt an. Das Ganze soll eine Universal-App werden. Die nennen wir ganz kreativ MyApp. Und da ich jetzt eine Universal App mache, ist es also das UWP-Projekt. Die Solution selber, die soll einfach nur MyApp heißen. Die soll auch den plattformunabhängigen Code beinhalten. Nicht nur das UWP-Projekt. So. Na. Da sind wir. Rechts, völlig unspektakulär, myapp.uwp, das ist unser UWP-Projekt. Und in die Solution füge ich jetzt ein zweites Projekt hinzu, das soll portable sein und das soll im Wesentlichen die gesamte Logik der App enthalten. Und das finden wir unter C-Sharp Class Library Portal, Portable, und das nenne ich dann myapp.portable. So, jetzt kommt der Log, den wir schon gesehen haben, in dem ich eben diese Schnittmenge definieren kann, die ich unterstützen möchte. Ich kann zum Beispiel sagen, naja, Windows 8 interessiert mich eigentlich nicht mehr. Ich weiß, dass ich für Windows auf jeden Fall ab Universal entwickle, also kann ich ein bisschen höhere, ein bisschen größeres Subset hier verwenden und entsprechend hier meine Projekte, die Zielplattform definieren. Wenn ich das später nochmal ändern will, ist es auch kein Problem, einfach einen Rechtsklick auf das Portable-Projekt Eigenschaften. Dort kann ich diese Targets nochmal nachjustieren, wenn ich es mir anders überlegt habe. So, und dieses Portable-Projekt referenziere ich jetzt wie ein ganz normale DLL in meinem plattformspezifischen Projekt. So, hier oben kommt dann nachher, wie gesagt, die Geschäftslogik hin. Mal gucken, ob es noch baut. Schon komplett missgebaut habe. Ein bisschen wiederherstellen muss er noch. Ja, das schaut gut aus. Also, relativ easy. Wenn wir tatsächlich in Kundenprojekten sind, gibt es typischerweise mehr wie eine Portable. Das könnt ihr euch vorstellen. Da haben wir irgendwie den Data Layer nochmal isoliert. Dann haben wir DTOs nochmal, Data Transfer, also unsere Datenobjekte, die wir tatsächlich über Leitung schicken, nochmal isoliert in einer separaten Portable. Aber vom Prinzip her ist das der Grundaufbau. So, kann ich das wieder erweitern hier? Okay, also zurück erweitern mag PowerPoint nicht. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ja. Zweiter Baustein, den wir brauchen, ist ein grobes Architekturmuster, nach dem wir uns orientieren können. Das ist einmal gut, weil so ein Architekturmuster, das sehen wir gleich, uns ganz, ganz viele Vorteile in der konkreten Entwicklung bietet. Aber einer der Hauptnutzen für mich, der relativ selten, glaube ich, so genannt wird, ist, dass wenn ich es schaffe, so ein Grundmuster zu haben und alle meine Entwickler im Team arbeiten mit diesem Grundmuster, habe ich extrem niedrige Einarbeitungszeiten in neue Projekte. Weil das ein Muster ist, das haben einmal alle verstanden, wo was ist, grob in einem Projekt, und finden sich wieder. Dann spare ich mir ganz viel an Dokumentation und Einarbeitung in Projekte. Also MVVM, unser Standardmuster, wenn wir mit XAML-basiert Anwendungen bauen, und auch ein Entwurfsmuster, das hervorragend in Kombination mit PCLs und weiteren Plattformen wie zum Beispiel Xamarin sich einsetzen lässt. Wie funktioniert das Ganze? Stammt vom MVC-Pattern ab. Wie funktioniert das MVC-Pattern? Relativ einfach. Es gibt ein Modell, das ist unsere Datenzugriffsschicht zum Beispiel, in dem Logik ausgeführt wird. Wir haben oben irgendwo ein Stückchen Oberfläche, das ist wie auch immer definiert, spielt keine Rolle, und haben dann dazwischen einen Controller. Und dieser Controller, der ist relativ aktiv. Der registriert sich an Ereignisse aus der Oberfläche, zum Beispiel ein Click-Event auf einer Schaltfläche, und wenn der dann Daten geladen hat, aktualisiert der Controller aktiv die Oberfläche, sagt Textbox XY.text ist gleich neuer Wert. Und der kommuniziert dann natürlich entsprechend mit dem Model lesend und schreibend. Ja, wie sieht es in den Plattformen aus? Das implementieren eigentlich fast alle mobilen Plattformen in irgendeiner Form, dieses MVC-Muster. Die View ist bei Windows XAML, bei iOS ist es ein Storyboard oder XIP-Dateien, bei Android ist es diese Android-Markup-Länge ist AXML. Und die Idee von einem Controller existiert eigentlich auch plattformübergreifend. Bei Windows ist es einfach Code behind von einem User-Control, bei iOS heißt das den Controller und bei Android ist es eine Activity. Also das ist ein Konzept, das sich durch alle Plattformen zieht. Wie sieht MVVM aus? Bei MVVM tauschen wir den Controller durch ein View-Model und wir erreichen eine Synchronisierung zwischen der Oberfläche und dem View-Model über Data-Binding. Was ist der Unterschied? Bei Data Binding muss ich das nicht aktiv tun. Beim MVC-Pattern muss der Controller explizit sagen, du Textlog bekommst jetzt folgenden neuen Wert. In dem MVVM-Muster löst das Data Binding dieses Problem und sorgt dafür, dass es automatisch synchronisiert wird. Und der Rückkanal ist dann nicht über Events, sondern über Commands, die eben auch deklarativ gebunden werden können. Und wir erreichen so ein bisschen eine Entkopplung zwischen diesen Schichten. Ist ein Entwurfsmuster, das inzwischen auch im Web extrem beliebt ist. Wer sich schon mal mit Angular beschäftigt hat, weiß, auch dort ist eines der fundamentalen Prinzipien, diesen Building Block hier möglichst gut hinzubekommen. Verwirrenderweise heißt bei Angular 1x dieses Ding wieder Controller, obwohl es eigentlich ein MVVM-Muster ist, weil das hier lose gekoppelt über Data Binding, aber das führt zu weit. Also das ist MVVM. Wenn ich die mal direkt nebeneinander stelle, dann sieht man auch so ein bisschen Vor- und Nachteile. Relativ logisch, dass dieses Ding schwer testbar ist, weil dieses Ding funktioniert nur in Kombination mit einer View. Dieser Controller hat explizite Referenzen auf Objekte der View, weil sonst kann er sie nicht aktualisieren. Das heißt, wenn ich dieses Ding per Unit-Test abfeuern will, muss ich ziemlich viele Handstände machen, damit das funktioniert, weil ich hier explizite Referenzen habe. Und diesen Code, der hier drin steht, kann ich auch relativ schwer teilen, weil der plattformspezifisch ist. Ein Controller in iOS funktioniert fundamental anders wie CodeBehind in XAML. Das wird relativ schwer hier zu teilen. Während bei MVVM ziehe ich einfach diese Plattformgrenze woanders. Dort sage ich, naja, das View-Model, das braucht ja keine View, das ist ja nur deklarativ, lose, gekoppelt an die Oberfläche. Das View-Model kann ich auch einfach in einem Unit-Test abtesten und ich kann es natürlich auch wiederverwenden, weil das View-Model stellt nur Daten bereit über Eigenschaften und hört auf Commands, die haben keinerlei plattformspezifischen Code typischerweise. Das heißt, diese Plattformgrenze verläuft einfach beim MVVM-Muster ein Stückchen weiter höher. Ich kann mehr nach unten in den plattformunabhängigen Code nehmen. Ja, Vorteile, ja, Code besser wartbar, erweiterbar. Durch die Entkopplung der Schichten, ich bekomme tendenziell kleinere Einheiten, mit denen ich arbeite und natürlich auch dadurch weniger Abhängigkeiten, vor allem vertikal in dieser Architektur. Ich kann die Zusammenarbeit erhöhen, weil ich kann jetzt viel einfacher Teams ausbilden. Ich kann ein Team machen, das nur XAML schreibt. Früher waren wir alle mal der Meinung, wo wir WPF und Silverlight gemacht haben, das werden irgendwann die Designer sein, die in Blend ihre XAML-UIs völlig unabhängig von irgendwelchen Technologien bauen. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass das so keine so super große Idee war, weil auch wenn ich reines XAML entwickle, muss ich mir Gedanken über Schachtelungen, meinen DOM machen, wie ich da performant werde. Aber trotzdem kann ich verschiedene Teams bilden. Ich kann hier ein UI-Team bilden, ich kann ein View-Model-Team bilden, ich kann ein Services-Team bilden. Besser testbar, weil ich eben für nur noch einen winzig kleinen Teil meiner App tatsächlich Oberfläche brauche und alles andere ohne Oberfläche funktioniert. Ich kann den Code wunderbar in der PCL schieben, mein View-Model, und ich kann meistens, deswegen steht hier auch in Klammer oft, zur Designzeit, also während ich in Blender oder in Visual Studio meine XAML-Datei öffne, im Designer schon Daten sehen und relativ einfach dann Templates bauen und sehe schon genau, wie meine Oberfläche aussieht. Ich habe das deswegen in Klammer geschrieben, weil der XAML-Designer in Visual Studio 2015 im Moment noch so ein bisschen zickig ist. Das ist eine kleine Diva. Ich habe bei mir ein Preview-Bits drauf, wo es gerade gar nicht mehr geht. Aber meistens bekomme ich es, wenn ich mit dieser Architektur arbeite, eine ganz gute Preview von den Dingen, die ich da tue. Jetzt brauchen wir für diese Kopplung zwischen View-Model und View dieses Data-Binding. Schauen wir uns kurz an, wie das funktioniert. Die Idee ist, die Oberfläche aktualisiert sich automatisch. Ich sagte, es gibt eine Beziehung zwischen einer Eigenschaft in meinem View-Model und einer Eigenschaft eines Oberflächenelementes. Sobald diese Beziehung hergestellt ist, der Standard in XAML ist ein One-Way-Binding, aktualisiert sich die Oberfläche, sobald sich die Daten im View-Model aktualisieren. Es gibt natürlich auch Two-Way-Binding, wo es in beide Richtungen geht. Das heißt, ich tippe etwas ein in ein Textfeld und aktualisiere meine Eigenschaft im Hintergrund. Und es gibt auch ein One-Time-Binding, wo das tatsächlich nur einmal passiert. Kann also unabhängig entwickeln. Ich kann die Oberfläche leicht austauschen. Das war schon immer ein Argument. Ich kann die XAML-Oberfläche austauschen. Ich weiß noch, in WPF-Silverlight-Zeiten haben wir das irgendwie nicht so ganz kapiert, warum das irgendwie sinnvoll sein sollte, weil ich will sie nicht austauschen. Das ist immer die gleiche Oberfläche. Was habe ich davon? Jetzt in der Cross-Plattform-Welt ist es dramatisch wichtig, dass ich das kann, indem ich eben ein Android durch ein iOS oder ein Windows auswechseln kann. Wie funktioniert das Ganze? Wir müssen in unseren View-Models oder in den Objekten, die gebunden werden sollen, ein Interface implementieren, das nennt sich iNotifyPropertyChanged, das dann diese Kopplung zwischen einer Quell-Property und einer Target-Eigenschaft herstellt und uns dieses deklarative Erstellen von Bindings erlaubt. Der Rückkanal, wie ich jetzt aus der Oberfläche dem View-Model sage, es soll etwas tun, funktioniert im Prinzip genauso, das sind auch Data Bindings, nur eben nicht auf eine Eigenschaft, sondern auf ein Command. Ein Command haben ein eigenes Interface, das ist ein iCommand Interface, das im Prinzip die gleiche Aufgabe nur in die andere Richtung erfüllt, diese lose Kopplung zwischen Steuerelement und dem dahinterliegenden Methode, die ausgeführt werden soll. Und eine Besonderheit ist, dass das Command eben auch steuern kann, ob dieses Oberflächenelement überhaupt aktiv sein. Also darf ich zum Beispiel in einer Maske gerade speichern oder nicht. Data Binding hat auch ein paar Nachteile. Das eine ist Performance. Ist relativ logisch. Jetzt gibt es so ein magisches Ding, das zwischen meiner View und meinem View-Model hängt, das alles auf wundersame Weise synchronisiert. Wie funktioniert das? Naja, in Teilen eben über Reflection. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Performance-Impact in unserem Code versus wir würden es einfach im Code behind machen. Das geht immer schneller. Und wir müssen immer abwägen, was ist der Nutzen an Entwicklerproduktivität, die ich bekomme und was sind eventuelle Performance-Auswirkungen. Also ich sage nicht, dass jedes Stückchen Oberfläche per Data-Binding erzeugt werden soll oder mit der per Data-Binding gefüllt werden soll. Das wäre für die meisten sehr komplexen Anwendungen, wenn es um große Listen zum Beispiel geht, fatal. Kann zu Memory Leaks führen. Da werden Events rumgeschossen aus meinem View-Model in Richtung View. Da kann natürlich auch was schiefgehen, wenn so ein View-Model mal aufgeräumt wird vom Garbage Collector. Sind natürlich ein bisschen schwerer zu verstehen, weil der Code es an verschiedenen Stellen liegt, teilweise in XAML, teilweise in C#. Ist ganz schwer zu debuggen. Wer sich an Silverlight 5 erinnert, weiß, dass das mal total gut war. Für so ein halbes Jahr, als Silverlight 5 rauskam, wo ich plötzlich Breakpoints setzen konnte in XAML. Das geht leider in UWP im Moment noch nicht. Das heißt, es ist relativ schwer zu debuggen. Eins der Standardhilfsmittel, um Bindings zu debuggen, ist, dass man sich einen Test-Converter schreibt, in dem man einen Breakpoint reinhängt und das ins Binding hängt. Es ist aber ganz schön viel Arbeit, um mal einen Breakpoint in einem Binding zu haben. Und wie gesagt, bewusst einsetzen wird, ich zeige euch nachher auch noch, wie das weitergehen wird mit Bindings, mit den kompilierten Bindings. XBind ist ein neues Feature von UWP, das ein Teil von diesem Problem adressiert, aber natürlich nicht alle. Ja, bauen wir uns mal unser erstes PCL-MVVM-Projekt auf. Wie sieht das aus? Ich habe ja hier meine App schon angelegt. Ups, jetzt muss ich erst wieder auf Duplizieren gehen. Ja, jetzt funktioniert es. Also, wir haben unsere App und das erste, was ich mal machen möchte, um eine MVVM-Infrastruktur so ein bisschen hochzuziehen, die Klasse brauchen wir nicht, ist ein paar Ordner anlegen. In so einem Portable brauchen wir vermutlich einen View-Model-Ordner, weil das soll ja in den Portable-Teil und irgendeine Form von Modell. Und in das View-Model bauen wir uns erst das View-Model rein. Neue Klasse, nenne ich mal Main-View-Model. Und diese Klasse, damit sie bindbar ist oder damit die Eigenschaften dieser Klasse bindbar sind, muss dieses iNotifyPropertyChanged Interface implementieren. Ja, bisher klappt es mit dem US-Keyword-Layout. Das Interface ist relativ simpel. Da ist ein Event drin, Property Changed, das gefeuert wird, wenn sich eine Eigenschaft meines View-Models ändert. Und dieses Event sollten wir jetzt jedes Mal feuern, wenn wir eine Eigenschaft ändern. Wie kriegen wir das hin? Na, einmal können wir dieses Property Change Event mal in einer Methode noch mal ein bisschen schöner wrappen. Bauen wir uns eine, die kennen die meisten schon wahrscheinlich, RaisePropertyChanged-Methode auf. Und diese RaisePropertyChanged-Methode, die muss wissen, welche Eigenschaft in meinem View-Model sich geändert hat. Das heißt, ich brauche hier den Property-Name, der mit übergeben werden muss. Das ist ziemlich ätzend, wenn ich irgendwie als String den Property-Name reinreichen muss. Deswegen gibt es in C# 4.5 ein neues 4.5, 4.6, 4.6, 4.5? 5? C# 5? Ein neues Attribut, US-Keyword-Label, den Caller-Member-Name. Mit dem Caller-Member-Name kann ich mir jetzt den Namen der Eigenschaft, die diese Methode aufruft, reinreichen lassen. Das heißt, ich sage, das darf null sein. Und jetzt prüfe ich, ob das Event existiert. beziehungsweise ob jemand anders sich attached hat an dieses Event. Und wenn das so ist, dann feuern wir das mal los. So, dann brauchen wir Property Changed Event Args und dann muss der Property Name rein. So, das ist die Infrastruktur, die Minimalinfrastruktur, die ich immer haben muss, um sinnvollen ViewModel aufzubauen mit Eigenschaften. Und hier kann ich jetzt Eigenschaften reinlegen. Machen wir was ganz Einfaches. Test Property. Hello World. Das ist jetzt ein Feld natürlich erstmal, machen wir eine Property draus. Und in dem Setter von dieser Property ist es wichtig, diese RaisePropertyChange-Methode aufzurufen. Sonst bekommt es die Oberfläche nie mit, dass sich dieses Ding ändert. So, unser erstes ViewModel. Wie hängen wir das jetzt in XAML ein? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da wir noch keine großartige Infrastruktur hier aufgebaut haben, erzeuge ich einfach hier eine Instanz von meinem ViewModel in XAML. Das geht direkt in XAML, da brauche ich keinen C-Sharp für. Ich kann es grundsätzlich auf zwei Arten machen. Ich kann jetzt entweder hier deklarativ in XAML ein ViewModel instanzieren oder ich könnte es im Code-Behind per C-Sharp machen. Der große Unterschied ist, wenn ich es im Code-Behind per C-Sharp mache, dann wird dieser Code erst zur Laufzeit ausgeführt. Sprich, ich bekomme im Designer keine Vorschau auf meine Oberfläche. Wenn ich das hier deklarativ per XAML mache, bekomme ich das. Dazu brauche ich einen Namespace auf dieses Portable-Projekt, auf das ViewModel. Also machen wir uns hier ein ViewModel rein. Und jetzt kann ich eine Instanz von diesem ViewModel erzeugen und als Datenkontext, als Data-Kontext für entweder die ganze Seite oder einen Teil der Oberfläche setzen und damit dagegen bindbar machen. Ich nehme jetzt mal die ganze Seite. Eine Page hat, wie jedes andere UI-Element auch, eine Eigenschaft Data-Kontext. Und in dieser Eigenschaft Data-Kontext erzeuge ich jetzt hier eine neue Instanz von MainViewModel. So. Damit ist es der Kontext für alles, was innerhalb dieser Page drin ist. Das heißt, ich kann an anderen Stellen UI erzeugen, das sich gegen diese Test-Property, die ich in ViewModel erzeugt habe, bindet. Zum Beispiel ein Textblock. Und hier machen wir ein Binding rein auf die Test-Property. Ihr seht, ich bekomme hier gerade keine IntelliSense und auch jede Menge XAML-Fehlermeldungen. Das liegt daran, wie gesagt, dass ich gerade eine etwas schräge Version von Visual Studio bei mir drauf habe. Nichtsdestotrotz, wenn ich das ganze Bauen ausführe, sollten wir hoffentlich irgendwo Hello World sehen. Wahrscheinlich wird das jetzt durch den Framerate-Counter verdeckt, aber das sehen wir gleich. Ja, wird's. Also geben wir dem. Ich habe ja versprochen, ich baue nicht viel UI, aber jetzt muss ich einen kleinen Margin setzen, sonst sehen wir es nicht. Da ist unser Hello World. Also, das ist so der Minimal-Setup, wenn ich MVVM machen möchte. Damit kann ich natürlich noch keine Anwendung bauen. Das Ding hat es ohne Ende Nachteile. Also erstens mal habe ich natürlich keine Lust, in meinem MainView-Model hier ständig dieses Notify-Property-Change-Handling zu haben. Das nervt total. Das zweite ist natürlich auch, dass es keine besonders intelligente Idee ist, hier die Seite irgendwie diese Abhängigkeit auf ein MainView-Model verwalten zu lassen. Da habe ich überhaupt keinen Zugriff, wann wird es erzeugt, wann wird es wieder aufgeräumt, wer darf das alles verwenden. Also das ist noch kein großer Wurf, aber immerhin mal die Grundlage für MVVM. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Ja, jetzt hat er es wieder auf dem falschen Bildschirm aufgemacht. Also hier gibt es auch noch Potenzial. So, was hilft uns jetzt ein bisschen, diese Grundinfrastruktur hinzubekommen? Es gibt verschiedene Toolkits da draußen, die einem helfen. Es gibt Prism von Microsoft selber, ein super schwergewichtiges Framework. Ich persönlich, oder MVVM Cross, das ist aus dieser Xamarin-Welt ein bisschen entstanden, ich persönlich bin ein absoluter Fan von MVVM Lite. Nicht nur, weil der Laurent, der das baut, ein cooler Typ ist, sondern weil das Ding wirklich gezeigt hat in den letzten Jahren, dass es A, funktioniert, B, super schnell angepasst wird, wenn eine neue Plattform dazukommt. Laurent ist super dahinterher, das Ding für iOS und Android fit zu bekommen, was es auch schon ist. Und es ist trotzdem so leichtgewichtig, dass nur die Komponenten drin sind, die ich wirklich absolut brauche und nicht selber bauen will. Das Ganze ist unter MIT-Lizenz. ist eins der ganz, ganz wenigen Open-Source-Projekte, die von Microsoft in die .NET Foundation aufgenommen sind. Dazu gehört sonst noch, glaube ich, JSON.NET, .NET selber und ein paar andere Projekte. Also relativ hochgehängt auch bei Microsoft. Und das soll jetzt kein Qualitätsmerkmal sein, aber fast alle First-Party-Apps von Microsoft, die mit XAML gebaut sind, zum Beispiel Messenger, verwenden auch das MVM Lite Toolkit selber. Das heißt, es ist in einer extrem großen Installationsbasis produktiv im Einsatz. Das kann man wirklich empfehlen. Das ist nicht irgendein kleines Community-Projekt, das gleich wieder verschwindet. Was ist alles in der Box? Gehen wir mal der Reihenfolge ist schwierig. Wir haben hier erstmal eine Basisklasse oder zwei Basisklassen, ViewModelBase und ObservableModel, die uns dieses ganze iNotifyPropertyChangedHandling aus dem Weg räumen, sodass wir in unseren ViewModels das nicht jedes Mal brauchen. Das ist relativ simpel. Wir haben dann etwas, das nennt sich RelayCommand. Das braucht man in jedem ViewModel irgendwo, denn normalerweise möchte ich nicht für jedes Command eine eigene Klasse schreiben. Das Save-Command, das Load-Command, das Irgendwas-Command, sondern ich möchte typischerweise ein Mapping haben aus meinem XAML, aus meiner Oberfläche per Command auf eine bestimmte Methode in meinem View-Model. Und das ist genau das, was das Relay-Command macht. Ich deklariere also ein Relay-Command, das nenne ich Load-Command und mappe das auf eine Load-Methode in meinem eigenen View-Model. Das ist super handy. Dann gibt es ein paar Dinge, die sind böse. Das sollte nur der letzte Ausweg sein, wenn es gar nicht mehr anders geht. Zum Beispiel der Messenger. Messenger ist ein Eventbus, das heißt, ich kann an verschiedenen Stellen sagen, ich schicke eine Message los, zum Beispiel es hat sich eine Eigenschaft geändert oder so irgendeine Message und ich höre an irgendeiner anderen Stelle in meinem Code, in der UI oder einem anderen ViewModel auf eine Nachricht von diesem anderen Objekt und kann damit praktisch völlig quere Verbindungen zwischen Teilen meines Codes erzeugen, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind von irgendwem. Damit kriege ich immer alles irgendwie gebaut. Damit kriege ich aber auch alles irgendwie kaputt. Also das ist wirklich ganz piano. Das kann manchmal sein, dass man das braucht, aber in allermeisten Fällen gibt es wesentlich sinnvollere Wege, Dinge zu tun, wie mit Messaging. Dann haben wir den Simple IOC. Sehen wir gleich, wie wir zum Thema Inversion of Control nehmen. Das ist ein IOC-Container, der uns das Verwalten von Abhängigkeiten erleichtert. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, wie zum Beispiel Dispatcher-Helper, die man relativ selten braucht. Und dann eine ganze Reihe an neuen Komponenten, die hauptsächlich für Xamarin iOS interessant sind, um bestimmte Schwachstellen anderer Plattformen, zum Beispiel was das Thema Data Binding angeht, auszugleichen und da auf Augenhöhe mit XAML zu kommen. Ja, bauen wir mal in unser Projekt MVVM Lite mal ein. Gucken mal, was wir da erreichen können. Ich brauche das sowohl im Portable als auch in dem Ich brauche das sowohl im Portable als auch in dem plattformspezifischen Projekt. Das Ganze bekomme ich über NuGet, unser liebster Package Manager. Und wenn ich hier Internet habe, dann bekomme ich es auch. Oh, heute schnell, okay. Ich kann es hier entweder komplett einbinden, das machen wir nie, weil wenn ich es komplett einbinde, dann legt er mir alle möglichen Klassen an, die ich vielleicht gar nicht möchte und zwingt mir so eine gewisse Projektstruktur auf. Ich mache lieber die Libs selber, wenn ich sie finde. Hier, die MVM Libs, also die reinen Komponenten, ohne dass irgendwas in meinem Code geändert wird. Komm einmal hier oben rein und einmal hier unten rein. Das wäre auch noch so eine Verbesserung von NuGet, dass ich sagen kann, er soll es gleich in mehrere Projekte hinzufügen. Geht das? Okay, ich habe keine Ahnung von Visual Studio. Ich sage ja, ich kann nicht coden, deswegen. Okay, das geht sogar schon. Müssen wir uns gar nicht wünschen. Wunderbar. Okay. Ist der jetzt fertig? Irgendwie ist jetzt eingefroren. Hallo? Ah, jetzt. Oder? Okay, also wir haben MVM Lite drin. Was ich dann auch ganz gerne erstelle, ist nochmal eine Basisklasse für ViewModels. Also wir haben ja gesehen, im MVVM Lite ist eine Basisklasse drin, dieses ViewModelBase, dieses iNotifyPropertyChange, schon mich wegkapselt. Das reicht mir meistens nicht, weil praktisch alle meine ViewModels, die ich erstelle, grundsätzlich in irgendeiner Form mit Asynchronität zu tun haben. Da wird immer auf irgendeinem anderen Thread irgendwo irgendwas geladen oder berechnet oder gemacht. Deswegen baue ich mir in meinem Projekt am liebsten eine eigene Basisklasse, die AsyncViewModelBase. Und die AsyncViewModelBase leitet von der ViewModelBase aus dem MVVM Lite Toolkit ab und fügt dann noch eine Eigenschaft dazu, die ich brauche, um diese Asynchronität zwischen dem ViewModel und allem, was dahinter passiert, und der Oberfläche steuern zu können. Und das ist einfach nur ein Flag, der heißt isLoading. Und in diesem isLoading-Flag, den kann ich an- und ausschalten, kann ich jetzt in der Oberfläche zum Beispiel Animationen oder bestimmte UI-Komponenten ein- und ausblenden. So, also eine Property isLoading, die braucht natürlich erasePropertyChange-Methode. Die können wir uns noch nicht ganz sparen, wir müssen aber immerhin schon mal keine Strings mehr reinschreiben. Das ist eine kleine Verbesserung. Und unser MainViewModel, das kann jetzt von dieser AsyncViewModelBase ableiten und braucht dann diesen ganzen Kram hier schon mal nicht mehr. So, jetzt haben wir im Prinzip schon MVVM Lite drin, nur auf der ViewModel-Seite. Wir verwalten noch keine ViewModels unten in den plattformspezifischen Projekten mit, aber das ist das Minimal-Setup, was ich brauche mit MVVM Lite. Also haben wir uns ein bisschen Arbeit gespart, noch nicht viel profitiert, aber wir kommen langsam dahin. So, jetzt brauche ich den nächsten Baustein in meinem Projekt. Visual Studio. So, und das ist eine Möglichkeit, mit Abhängigkeiten sinnvoll umzugehen. Inversion of Control, IOC oder Dependency Injection und Dependency Injection. Was soll das Ganze? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben in unserer App 10, 20 ViewModels dazu, die werden alle irgendwann erzeugt. Die brauchen alle im Hintergrund irgendwelche Daten, also gibt es vermutlich einen Data Service, eine Klasse, die irgendwie Daten laden kann. Die wird auch irgendwann mal erzeugt, vielleicht als Singleton, weil das vielleicht mal schick war. Das sorgt dafür, dass an ganz, ganz vielen Stellen in bestimmten fachlichen Klassen neue Instanzen von irgendwelchen Diensten, von irgendwelchen Abhängigkeiten, die diese Klasse braucht, erzeugt werden und wir den kompletten Überblick verlieren, welche Instanzen zur Laufzeit existieren, wann die wieder aufgeräumt werden. Ich kann die entsprechend nicht verwalten und habe alles ineinander vermischt und bekomme ganz schwer testbare Geschichten aus. Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man das lösen? Und ein Pattern, das hat mit Apps gar nichts zu tun, sondern ein grundsätzliches Entwickler-Pattern, ist Inversion of Control. Also die Idee, Abhängigkeiten, die eine Klasse hat, nicht mehr in der Klasse selbst zu erzeugen, dass die Klasse selber dafür verantwortlich ist, sondern von außen reinzureichen als Abhängigkeit. Und damit wir dieses von außen reinreichen hinbekommen, gibt es ein Muster, das nennt sich Dependency Injection, wo es darum geht, dass diese Dependencies von irgendeiner anderen Komponente, zum Beispiel einem Service Locator oder einem IOC-Container, verwaltet und eben injected werden, immer dann, wenn sie gebraucht werden, diese Abhängigkeiten. Ich schaffe also mit so einem Pattern meine Abhängigkeiten zu reduzieren. Ich erhöhe meine Testbarkeit insofern, als dass ich jetzt, um einen Test einer bestimmten Komponente durchführen zu können, nicht alle Abhängigkeiten davon auch funktional schon brauche, sondern ich kann bestimmte Abhängigkeiten über Mocking-Frameworks oder selber rein simulieren. Das heißt, ich habe einen Data-Service, der hat eine Abhängigkeit auf einen HTTP-Service, also das konkrete Laden über HTTP. Jetzt möchte ich einen Unit-Test für bestimmte Komponenten aus diesem Data-Service schreiben. Ich möchte aber nicht, dass jedes Mal ein HTTP-Request durchgeführt wird, weil vielleicht zum Beispiel die API noch gar nicht existiert auf der Serverseite. Ganz, ganz häufig bei uns, dass wir Apps entwickeln, wo die API nicht existiert. Also muss ich die Möglichkeit haben, bestimmte Abhängigkeiten zu simulieren. Und das erlaubt mir dieses Muster, indem ich eben den HTTP-Service in einen iHttpService-Interface nochmal kapsle. Und ich sage dann, der Data-Service hat eine Abhängigkeit auf einen iHttpService. Und zur Laufzeit wird der echte HTTP-Service reingereicht. Und wenn ich dann Ausschnitte aus dem Data-Service testen will, wird da eben nur ein Mock-HTTP-Service reingereicht. Wartbarkeit. Ich kann natürlich Implementierungen völlig unabhängig voneinander austauschen. Und ist natürlich, wenn man sich das überlegt, eine Grundvoraussetzung, damit PCLs überhaupt Sinn machen. Weil bei PCLs habe ich es ja fast immer, dass die konkrete Implementierung eines Dienstes gar nicht in der PCL existiert, weil sie plattformspezifischen Code braucht und irgendwann mal als Abhängigkeit erst reingereicht wird. So, schauen wir uns das mal an, wie wir jetzt hier IOC reinbekommen. Hier mal raus, duplizieren, da sind wir wieder. Gibt verschiedene Wege, gibt jede Menge Container da draußen, die man verwenden kann. Unity ist super beliebt in ASP.NET. MVM Lite bringt einen eigenen kleinen IOC-Container mit und den kann ich jetzt hier erzeugen. Den erzeuge ich immer in dem Plattformprojekt, weil dieser IOC-Container hält nicht nur Interfaces und deren Implementierung, also Abhängigkeiten der Logik, sondern eben auch plattformspezifische Implementierung. Also muss es im Plattformprojekt durchgeführt werden. Erzeugen wir also eine Klasse, die nenne ich Bootstrapper. Der soll das komplette Bootstrapping meiner App erledigen später. Und in diesem Bootstrapper, public, Konstruktor rein. Und im Konstruktor möchte ich jetzt, dass ich erstmal meinen IOC-Container festlege. Also sage ich Service Locator, Set Locator Provider. Ups, ja, jetzt kommt mir langsam meine Tastatur hier komisch vor. Hier reiche ich jetzt den Simple IOC, das ist eine Komponente aus MVM Lite, und von dem den Default-Container rein. So, jetzt habe ich erstmal festgelegt, dass dieser Simple IOC dafür zuständig ist, meine Abhängigkeiten zu verwalten. Und jetzt kann ich anfangen, Dienste zu registrieren. Im Moment haben wir noch nicht viele Dienste außer einem, nämlich das MainViewModel. Das kann ich hier registrieren. Simple IOC, Default, Register und hier kommt jetzt mein MainViewModel rein. Und die erste Verbesserung, die ich dadurch erhalten habe, ist, dass die Instanz MainViewModel jetzt nicht mehr von der konkreten Seite verwaltet wird, sondern die wird jetzt hier zentral registriert und bei Bedarf erzeugt. Das heißt, die Seite kann jetzt aus diesem IOC-Container dieses MainViewModel nutzen. Richtig interessant wird es erst, wenn ich anfange, Dienste hinzuzufügen. Also ich könnte mir jetzt überlegen, ich möchte gern in dem MainViewModel die Möglichkeit haben, lokalisierte Fehlermeldungen anzuzeigen. Lokalisierung, Globalisierung ist ein plattformspezifisches Thema. Das handelt jede Plattform ein bisschen anders, wie Übersetzungen funktionieren. Das ist also nichts, das ich in dem PCL-Projekt alleine bauen könnte, aber ich kann in dem PCL-Projekt das Interface dafür erstellen. Also mache ich mir hier einen Service Ordner und erstelle mir ein Interface für einen iResource-Service, der mir helfen soll, Dinge zu übersetzen. iResource-Service, das ist ein Interface, das nur eine Methode hat, das liefert einen String zurück, heißt getString und braucht irgendeinen Key von einem Stückchen Oberfläche, das übersetzt werden soll. Dieses Interface kann ich jetzt, wie gesagt, in PCL nicht implementieren, weil ich keine Ahnung habe in der PCL, wie Lokalisierung konkret funktioniert. Das mache ich im UWP-Projekt. Und das würde ich dann nochmal im iOS-Projekt machen und nochmal im Android-Projekt. Also habe ich hier meinen Service-Ordner und habe hier einen Resource-Service. Und der Resource-Service implementiert dieses Interface. So, was macht der? Der hat diese eine Methode, der hat diese eine GetString-Methode und Übersetzung in UWP ist relativ einfach. Es gibt einen Resource-Loader, wer das schon mal gemacht hat, fühlt sich gleich zu Hause und wir returnen jetzt hier einfach nur ein REST-Loader GetString. Ich weiß, noch kein Error-Handling drin und nichts, einfach nur mal das Prinzip. Das GetString aus dem REST-Loader. Also das ist die Plattform, die konkrete Plattformimplementierung, die ich jetzt geschrieben habe dafür. Jetzt möchte ich gerne in meinem MainView-Model auf einen String aus diesem Resource-Loader zugreifen können. Behaupte also in meinem MainView-Model im Konstruktor, den noch hier schreiben, hey, ich habe eine Abhängigkeit auf einen iResource-Loader, einen iResource-Service, Entschuldigung. Den brauche ich, sonst kann ich nichts Sinnvolles tun. Und den möchte ich mir irgendwann mal wegspeichern können, also mache ich mir hier ein, oder die Referenz halten können, also mache ich hier mir oben ein iResource-Service, Resource-Service-Objekt hinter, da lege ich den mal rein. So. Was jetzt schon nicht mehr funktioniert, wenn ich versuchen würde zu bauen, ist die Instanzierung von diesem MainView-Model in der Mainpage. Warum? Ich kann in XAML nur Instanzen von Klassen erstellen, die einen parameterlosen Konstruktor haben. Will ich hier auch gar nicht mehr tun. Das soll jetzt mein IOC-Container tun, das heißt, das schmeiße ich hier schon mal raus. brauche ich nicht mehr. Dann muss ich jetzt in dem IOC-Container, der hier konfiguriert wird, diesen Resource-Service bekannt machen. Ich muss einmal sagen, ja, es gibt einen iResource-Service und wenn du den haben willst, im Fall von UWP, nimm bitte diesen Resource-Service. Ich registriere mich hier also über Simple IOC Default Register. Und das ist der Unterschied zu dem Main-View-Model. Beim Main-View-Model sage ich, hey, es gibt ein Main-View-Model, das ist ein Main-View-Model. Jetzt sage ich, naja, wenn einer nach einem iResource-Service sucht, gib ihm bitte diesen Resource-Service. Also kommt jetzt hier mein iResource-Service rein und der bekommt den konkreten Resource-Service aus, sieht man hier, aus dem MyAppUWP-Service-Namespace. So, damit wir das Ganze testen können, muss ich jetzt noch zwei Dinge tun. A, weiß die Mainpage jetzt nichts mehr von dem MainView-Model, das muss ich der irgendwie wieder mitteilen, dass es die gibt. Und ich sollte mal irgendeinen String anlegen, der übersetzt werden kann, sonst sehen wir gleich nichts. Also mache ich mir hier einen Resources-Ordner und in den Resources-Ordner mache ich noch einen Ordner für die Sprache, was ganz ordentlich, de, und da kommt eine Resource-Datei rein und da legen wir irgendeinen String ab, zum Beispiel App-Title. Da steht Hello World drin. So. Das Ding wollen wir jetzt haben aus dem Plattformprojekt im MainView-Model, um zum Beispiel darauf einen Dialog anzuzeigen. So, jetzt braucht die Mainpage noch irgendwie die Information, dass sie mit dem MainView-Model arbeitet. Die habe ich ihr ja gerade weggenommen, weil ich gesagt habe, so kann ich es nicht mehr machen. Und die brauchen wir aus diesem IOC-Container. Ich kann natürlich jetzt per Code-Behind über Simple IOC GetInstance mir das irgendwie rauskrusteln, ist aber nicht so effizient und ich verliere, wie vorher schon gesagt, die Möglichkeit, direkt in XAML damit zu arbeiten, weil ja Code-Behind-Code zur Designzeit noch nicht ausgeführt wird. Brauche also einen anderen Weg. Und der einfachste Mechanismus, um in XAML irgendetwas zu referenzieren oder anzuzeigen, ist eben Data-Binding. Also würde ich jetzt gern per Data-Binding dieses MainView-Model referenzieren. Ich weiß, wo es ist im Bootstrapper. Wie kriege ich das hin? Relativ simpel, ich gebe dem Bootstrapper eine Eigenschaft, weil so funktioniert Data-Binding, ich binde mich gegen Eigenschaften, eine Eigenschaft vom Typ MainViewModel, die heißt MainViewModel. Und im Getter returnt die jetzt aus dem Simple IOC Default die Instanz von dem MainViewModel, das ich oben registriert habe. So. Jetzt komme ich per Binding dran. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist tatsächlich von dem Bootstrapper mal eine Instanz zu erzeugen auf der App-Ebene. Und App-Ebene bedeutet app.xaml in unserem Fall. Und hier sage ich jetzt application.resources und erzeugt darin aus meinem Local Namespace, den gibt es hier schon, eine Instanz von Bootstrapper. Dem muss ich noch einen Key geben, damit ich als statische Ressource drauf zugreifen kann. Ups, Bootstrapper. So, jetzt kann ich dagegen binden im MainView-Model, in der Mainpage, Entschuldigung. Indem ich sage, Data-Context ist jetzt ein Binding. Die Quelle von dem Binding ist eine statische Ressource, die ich gerade in der App XAML angelegt habe, mit dem Namen Bootstrapper. Und aus dem Bootstrapper möchte ich gerne auf das MainView-Model als Data-Context gehen. So, jetzt können wir mal schauen, ob es uns jetzt gelingt, in dem MainView-Model hier spaßeshalber mal diesen App-Title wieder auszulesen. Probieren wir das mal. Wenn wir hier Resource Service get string und das Ding hieß hier App Title Breakpoint und mal gucken, ob das alles wieder ineinander greift, was wir hier gebaut haben. So, wir landen hier, also dieses MainView-Model wird instanziert, das hat also geklappt. Und im App-Title steht auch was drin, was ich gerade nicht sehe, weil irgendwas nicht funktioniert. Bitte? Ah, in Locals, ja. Hello World, wunderbar, steht drin. Also, das klappt. Das waren jetzt, wir haben gesehen, PCLs, plus MVVM plus IOC, das sind die drei Grundbausteine, die ich brauche, um plattformübergreifend das ineinander laufen zu lassen und so eine Struktur aufzubauen. Jetzt gibt es noch einen Baustein, den ich nicht immer brauche, aber meistens brauche, wenn ich mit Daten arbeite. Denn die Lösung, die wir jetzt haben, hat noch ein paar Unschönheiten. Wenn ich jetzt alle meine View-Models irgendwie asynchron mache, asynchron bedeutet, ich schicke einen Command los, lade Daten, suche irgendwas und irgendwann kommt aus irgendeinem Service mal eine Antwort mit Daten und diese Antwort fällt einfach nur so aus, dass eine Property befüllt wird, ist es relativ ätzend zum Testen. Zweitens habe ich in dem Muster noch so ein bisschen die Unschönheit, dass ich dann direkt mit dem arbeiten würde, wahrscheinlich mit den Daten direkt arbeiten würde, die von meiner Rechenstelle kommen. Das ist auch meistens keine so besonders gute Idee, weil wer Rechenstellen kennt, weiß, da habe ich oft eine relativ komische Verschachtelung. Die Daten, die da kommen, sind nicht genau so, wie ich sie in meiner App verwenden möchte, sondern die sind halt so, wie der Entwickler dieser REST API das für sinnvoll gehalten hat, um alle möglichen Clients zu bedienen. Also es gibt einen Unterschied zwischen den Daten, wie ich sie modellieren würde in meiner App und denen, die über REST kommen. Und ich habe das Thema zentrale Datendienste wie zum Beispiel Caching. Wenn ich nur mit View-Models und Datendiensten arbeite, dann muss ich das jeweils separat für jedes View-Model in irgendeiner Form adressieren. Deswegen könnte man da jetzt noch eine Schicht dazwischen schieben, zum Beispiel ein Repository. Das ist etwas, das die meisten von Ihnen vielleicht aus ASP.NET kennen, wo man das relativ häufig macht, um die konkrete Datenzugriff, also welche Datenbank, SQL, Oracle und so weiter ich verwende, ein bisschen von der API zu abstrahieren. Kann man auch wunderbar in Apps selber einsetzen, um das View-Model noch weiter von konkreten Dingen wie HTTP-Transfers zu entkoppeln. Ich lade also über einen HTTP-Service, der eine Abhängigkeit eines Repositories ist, Daten per REST. Das sind dann irgendwelche DTOs, die ich da serialisiert bekomme. Habe dann einen Mapping-Service, der aus denen ein echtes, sinnvolles Modell hat, mit dem ich sinnvoll arbeiten kann. Die können dann optional noch gecached werden mit einem nochmal separaten Service, Local Storage. Also man sieht schon, es spannen sich jetzt relativ viele Dienste auf. Und das View-Model spricht mit dem Repository und sagt, hey, Repository, gib mir mal alle Kunden von Key-Account XY. Und das Repository-Pattern lädt die dann oder holt sie aus dem Cache oder macht was auch immer sinnvoll ist, um die anzuzeigen. Damit adressiere ich die zuvor genannten Probleme und kapsel das nochmal ein bisschen weiter weg. Letztlich ist der Repository, man könnte auch Data-Service dazu sagen, ist letztlich auch nur irgendein Dienst, folgt eben dem Repository-Pattern, um das nochmal weiter zu abstrahieren. Vorteil ist eben, dass ich dann, wenn ich viele Views habe, Master Detail und so weiter, immer gegen ein Repository arbeite und meine View-Models weiter kompakter werden und ich da nicht mehr so viel Testing-Aufwand dann drin habe. Ja, Demo wird zeitlich jetzt knapp, ich bin schon fast drüber, deswegen springe ich da jetzt drüber. Wen das interessiert, kann ich gerne im Nachhinein eine komplette Solution, wo das End-to-End implementiert ist, eine Referenzimplementierung von uns mal noch zur Verfügung stellen. Den Code gebe ich gerne raus. Genau, jetzt haben wir noch Data Binding, Advanced Data Binding sozusagen. Nur ein, zwei Sätze dazu. Es gibt eine neue Art von Binding, Compiled Bindings, also Bindings, die nicht zur Laufzeit per Reflection interpretiert werden, sondern die, wenn der Code kompiliert wird, eben aufgelöst werden. Die sind dramatisch performanter wie klassische Bindings, also super schnell, haben aber auch ein paar Nachteile. Im Gegensatz zu klassischen Bindings sind diese Bindings typisiert. Also ich kann nicht einfach gegen was ich Lust habe, sondern es ist ein typisiertes Binding. Die Compile-Bindings sind standardmäßig auch One-Time-Bindings, keine One-Way-Bindings, das muss ich explizit sagen. Und ich würde auch nicht empfehlen, die für alles einzusetzen. Also es gibt jede Menge Beispiele, wo jetzt irgendwie im Code-Behind diese Typisierung dann gemacht wird auf irgendwelchen XAML-Views und dann funktioniert eben Compile-Binding einfach überall. Das halte ich nicht für sinnvoll, weil wenn ich einfach nur ein View-Model als Data-Context habe mit 3, 4 Properties, habe ich davon nichts. Die Compile-Bindings lohnen sich dann, wenn ich große Listen zum Beispiel habe, also Data in Data-Templates Compile-Bindings einsetzen kann, weil dann habe ich eben gleich mal tausende Bindings, die von dieser kleinen Performance-Verbesserung profitieren. Also das ist extrem, beschleunigt extrem die Laufzeit-Performance von Listen. Wie gesagt, nicht in jedem Szenario sinnvoll einsetzbar. Dazu gehören noch zwei weitere neue Eigenschaften. Das eine ist Phased Rendering, das andere ist Deferred Load Strategy. Das sind auch Attached Properties, die ich in XAML verwenden kann, in Kombination mit Compiled Bindings, die mir weitere Performance-Verbesserungen bringen. Bei einem Phased Rendering geht es darum, dass ich in einem Item-Template, den ich zum Beispiel gesagt habe, irgendwie ein Listenelement besteht aus einem Bild plus ein paar Texte, sagen kann, bitte render erstmal alle Texte runter, damit super schnell Daten zu sehen sind, und die Bilder lade bitte, wenn du ein bisschen mehr Power wieder auf deinem UI-Thread hast, nach. Und Deferred Load Strategy ist im Prinzip das gleiche, nur nicht für Listen, sondern für einzelne UI-Elemente. Ich will also, dass eine Startseite einer App sofort zu sehen ist, weiß aber, es gibt bestimmte Komponenten, vielleicht eine Editor-Komponente oder irgendwas, super viel Daten braucht, die braucht einfach Zeit zum Rendern. Dann kann ich einzelnen User-Controls diese Deferred Load Strategy geben und dann werden sie erst versetzt gerendert und die Seite ist sofort da und kann benutzt werden. So, auch da, Demo schaffen wir nicht mehr. Deswegen kurze Zusammenfassung. Wichtigste Bausteine: PCL, MVVM, IOC. Damit kann ich relativ gut meine App strukturieren, cross-plattformfähig machen, skalieren lassen, sowohl was Features als auch was Plattform angeht, was Entwicklerteams angeht. Das ist so ein bisschen so die Grundsprache, die dann irgendwann jeder Entwickler spricht und sich relativ intuitiv zurechtfinden kann. Wenn es sehr, sehr datengetrieben ist, empfehle ich einen Blick auf das Repository-Pattern, weil das nochmal Dinge dann vereinfacht und zusammenführt. So, fast Punktlandung. Ich bin natürlich noch da für Fragen, ich will sie aber auch nicht vom Mittagessen abhalten. Das ist jetzt Knut. Ich bin sonst, wenn Sie mich noch was fragen wollen, heute und morgen unten bei dem Expert Finder auf dem Mediaessen-Stand. Da können wir gerne noch tiefere Diskussionen über Architektur führen oder am Surface-Book rumspielen, wer das noch nicht ausprobiert hat, auch gerne bei mir. Ansonsten sage ich vielen Dank und wünsche noch eine schöne Konferenz.